alti.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sustainability Unplugged, dem Podcast über eine nachhaltige Finanzstrategie mit echtem Impact. Ich bin Christian Salo und ich freue mich heute auf zwei spannende Gesprächspartnerinnen aus dem Hause Invested Vision. Begrüßen Sie mit mir Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invested Vision, eine der Pionierinnen des Impact Investings in Deutschland. Hallo Frau Schröder.
Hallo Herr Salo, vielen Dank für die Einladung.
Und an Ihrer Seite Dr. Moritz Isenmann, Senior Impact and Sustainability Manager mit besonderem Fokus auf Infrastrukturprojekte und neue Produktkonzepte für nachhaltige Investitionen in den Emerging Markets. Hallo Isenmann.
Guten Tag, Herr Salo.
Gemeinsam sprechen wir heute über drei zentrale Themen. Warum Impact Investing zur DNA von Invested Visions gehört? Weshalb die grüne Transformation Afrikas als Investment Case immer wichtiger wird und drittens, wie ökologische und soziale Nachhaltigkeit in der Praxis untrennbar miteinander verbunden ist. Steigen wir doch gleich ein. Frau Schröder, Invested Visions wurde 2006 gegründet, lange bevor Impact Investing in der deutschen Finanzlandschaft überhaupt ein Thema war. Mhm. Visionärhaftes Verhalten. Sie sprechen davon, dass Impact quasi die DNA Ihres Hauses ist. Was bedeutet das konkret für Ihre Arbeit und natürlich auch persönlich für Sie?
Ja, vielleicht fange ich mal mit dem persönlichen Teil an. Vielen Dank. Sie haben bestimmt natürlich, Impact war damals noch kein Begriff. Nachhaltigkeit war schon ein gängiger Begriff. Impact, beziehungsweise darauf gekommen, die Firma habe ich gegründet 2006 mit der Idee, gerade auch das Thema Mikrofinanz voranzutreiben und Menschen oder Privatpersonen die Möglichkeit zu geben, in solche Ideen zu investieren. Ich bin danach, zu Anfang musste mich da selber von überzeugen, bin nach Peru geflogen, habe mir Projekte angeguckt, habe mir Menschen angesehen, die das wirklich umgesetzt haben, die also mit Darlehen ihr Leben verbessern konnten und habe gesagt, ja, das ist ein wirklicher, das ist eine Wirkung, die man erzielen kann. Und so schreitet dann die Entwicklung von Investment Visions voran. Wir haben dann den ersten Mikrofinanzfonds 2011 aufgelegt und das spiegelt sich auch in dem ganzen Unternehmen wieder. Also wenn wir sind jetzt 26 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Frankfurt und Umgebung und ich denke mal, da bei den Menschen spiegelt sich auch wieder das Impact, ein Thema auch Nachhaltigkeit, ein Thema ist, den Sie begleiten wollen, also wo man wirklich mit der Geldanlage auch eine Wirkung erzielen will. Und das haben wir hoffentlich, glaube ich, in den letzten fast 20 Jahren geschafft.
Sie haben aber auch einmal gesagt, wir investieren in Wirkung, nicht in Labels. Was unterscheidet für Sie ein echtes Impact-Investment von einem klassisch nachhaltigen Fonds? Sie haben schon ein bisschen angesprochen, aber ich frage nach, wie stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Wirkung auch messbar ist? Ist und bleibt.
Das zeichnet ja einen Impact-Fonds auch wirklich aus. Und das ist ja die große Unterscheidung, auch wenn wir uns die SDFDR angucken, Artikel 8, Artikel 9. Man muss eine Wirkung, ein Ziel haben, ein Wirkungsziel haben vorab, bevor man in die Investition tätigt. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und dann auch zu sagen, wir messen es, wir kontrollieren es während der ganzen Portfolioaufstellung. Und wenn es nicht gegeben ist, machen wir auch einen Exit in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, das ist die Reihe, die Kette, wie Impact Investing gesehen werden muss heutzutage oder sollte. Es gibt natürlich die Unterscheidung immer zu sagen, wir vermitteln immer die Angabe, dass wir sagen, ein Impact Investment kann nur im Private Debt oder Private Equity Bereich sein. Also nicht wirklich ein gelisteter Aktionärrentenfonds, weil ich habe hier beim Private Debt und Private Markt habe ich wirklich den direkten Kontakt. Also wir haben den direkten Kontakt zu unseren Mikrofinanzinstituten, auf denen wir Einfluss aufüben können, auch wenn wir nur Darlehen vergeben. Aber wir haben den direkten Kontakt. Und ich glaube, das ist immer das Thema zwischen gelisteten Aktionärrentenfonds. Was kann ich damit bewirken? Und dann eben, wie gesagt, dieses Thema Private Markets. Dass es kein Label ist, sondern inhaltlich ist, das kam zu dem Thema LTIF, weil im Moment wurde mir viel zu sehr über dieses Thema LTIF gesprochen, dann wirklich über die Inhalte, die dahinter liegen. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir reden nicht nur über Labels, sondern wir wollen auch wirklich den Inhalt besprechen, den wir mit einem Produkt in dieser Art auflegen wollen.
Also Sie meinen den Content des Investments und nicht so sehr die regulatorische Hülle, die dahinter liegt.
Genau. Mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob jemand von den Privatinvestoren, die bei uns im Mikrofinanzfonds investiert haben, wirklich wissen, dass es ein AIF ist. Ne? Also Und ich glaube, das ist, ja, man muss viel Education machen, man muss dem Privatkunden auch erklären, dass es kein semi-liquides Produkt ist und alle diese Dinge. Aber ich denke mal, wichtig ist auf jeden Fall der Inhalt. Kann der Mensch sich mit diesem Inhalt identifizieren?
Ich stimme Ihnen bezüglich des inhaltlichen Fokus bei Privatinvestoren vollumfänglich zu. Allerdings sprechen wir auch professionelle und institutionelle Investoren an, die sich durchaus für das regulatorische Rahmenwerk interessieren. Und daher geht meine nächste Frage direkt an Herrn Dr. Isenmann. Sie haben für Ihre Strategien den LTIF gewählt. Warum ist gerade der reformierte LTIF so geeignet für wirkungsorientierte Infrastrukturinvestitionen?
Zunächst einmal würde ich gerne betonen, dass der LTIF ein von der EU sehr stark reguliertes Vehikel ist. Das heißt, er schafft sehr stark Transparenz und er schafft viel Anlegerschutz. Und das ist für alle Investoren, seien sie nun institutionell oder privat, von Interesse. Was Ihre Frage nun bezüglich der nachhaltigen Infrastrukturinvestitionen betrifft, so ist der LTIF ja ein Vehikel, das von der EU genau mit dem Ziel geschaffen wurde, mehr Kapital für Investitionen in langfristige Infrastrukturprojekte und in die Transformation der Energieversorgung zu mobilisieren. Und da hatte die EU wahrscheinlich auch sehr stark den Privatanleger tatsächlich im Blick. Die EU wollte Privatanleger in solche Zukunftsaufgaben mit involvieren.
Sind die Zielinvestitionen dabei auf die europäische Realwirtschaft beschränkt oder wie sieht es damit aus?
Das war ursprünglich sehr stark der Fall. LTIFs oder Investitionen in einen LTIF sollten ursprünglich der europäischen Realwirtschaft zugutekommen. Das ist jetzt in der reformierten Fassung nicht mehr so stark formuliert, was Investitionen auch in die Emerging Markets beispielsweise auch für Privatinvestoren öffnet.
Ja, Sie sind ja mit Ihrer Strategie in Afrika unterwegs. Warum ist es so wichtig, nachhaltige Infrastrukturprojekte gerade auch in den Emerging Markets aufzubauen? Und welche Rolle spielen die europäischen Investorinnen und Investoren?
In den Emerging Markets ist der Finanzierungsbedarf für nachhaltige Infrastruktur am größten. Wir alle erinnern uns an das Jahr 2015. Die Vereinten Nationen haben die UN-Nachhaltigkeitsziele verabschiedet. Und im Jahr davor hat die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, die UNCTAD, eine Berechnung angestellt, wie groß die Finanzierungslücke für das Erreichen der SDGs in den Emerging Markets wohl sein dürfte. Und sie kamen dabei auf die Zahl von astronomischen 2,5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das ist eine Zahl, die uns allen damals exorbitant hoch erschien. Sie war aber wohl trotzdem deutlich zu niedrig gegriffen. Die UNCTAD hat vor 2 Jahren eine neue Berechnung angestellt, der zufolge nun 4 Billionen jährlich für das Erreichen der SDGs in den Schwellen- und Entwicklungsländern fehlen und davon 2,2 Billionen, das heißt über die Hälfte, im Bereich nachhaltiger Energieversorgung. Energie ist in den vergangenen Jahren zu einem der ganz zentralen Nachhaltigkeitsziele avanciert und das liegt daran, dass Energie ausstrahlt auf viele weitere Nachhaltigkeitszielsetzungen, insbesondere den Klimaschutz. Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat das einmal sehr treffend zusammengefasst. Er hat gesagt, Energie ist der goldene Faden, der Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Und diesen goldenen Faden gilt es insbesondere in Subsahara-Afrika zu spinnen oder man könnte auch sagen, weiter zu spinnen. Denn hier sind die Defizite definitiv am größten. Von den 685 Millionen Menschen, die bislang ohne Zugang zu sauberer Energie sind, leben über 80% in Subsahara-Afrika. Insgesamt leben über 80% dieser Menschen in ländlichen Regionen, in die das staatliche Stromnetz nicht ausgebaut wurde. Aber das ist nur ein Aspekt des Problems bezüglich der Energieversorgung in Subsahara-Afrika. Denn auch dort, wo das staatliche Stromnetz hinreicht, ist es dermaßen unzuverlässig, dass es vor allem für Unternehmen große Probleme birgt. 78% der Unternehmen in Afrika geben an, dass sie unter Stromausfällen leiden. Diese Stromausfälle sind in ihrer Dauer und Häufigkeit unterschiedlich. Im Schnitt dauern sie 50 Arbeitsstunden pro Woche. Das sind aufs Jahr kumuliert gerechnet 25 Arbeitstage pro Jahr, die schlicht und ergreifend völlig ausfallen. Und das mindert natürlich die Profite der Unternehmen. Über 40% der Unternehmen in Subsahara-Afrika, und das ist mehr als in jeder anderen Weltregion, geben an, dass die mangelhafte Stromversorgung das Haupthemmnis für ihre Geschäftstätigkeit sei.
Wenn die Stromversorgung jetzt nicht so sicher ist, wie wir das aus dem europäischen Umfeld kennen, wie helfen sich denn afrikanische Unternehmer?
Sie betreiben Dieselgeneratoren. Circa 6,5 Millionen Generatoren dieser Art sind Schätzungen der IFC, der International Finance Corporation, zufolge in Subsahara-Afrika in Betrieb. Die installierte Kapazität dieser Generatoren beträgt circa 45 Gigawatt Peak. Das ist über das Doppelte der installierten PV-Leistung, die in ganz Afrika installiert ist. Und diese Dieselgeneratoren, sie sind nicht nur klima- und gesundheitsschädlich, sie sind im Betrieb auch extrem teuer. Eine dieselgenerierte Kilowattstunde kostet bis zum Dreifachen einer Kilowattstunde aus dem staatlichen Netz. Und das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen. Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, die Stromversorgung anderer Unternehmen oder von Haushalten von diesem sehr unvorteilhaften Mix aus staatlichem Stromnetz plus Dieselgenerator auf PV umzustellen, sind in der Lage, die Stromkosten dieser Unternehmen und Haushalte um bis zu 40% zu reduzieren, teilweise sogar darüber hinaus. Und hier entsteht ein Gewinn für alle Beteiligten. Der Endverbraucher ist durch diese Einsparnisse sehr gut in der Lage, das Unternehmen zu bezahlen, das die Anlage für ihn geplant und installiert hat. Und das installierende Unternehmen macht eine ausreichende Marge, um einen Gewinn zu machen und um auch noch die Zinsen für die Finanzierung zu bewältigen.
Das heißt also, mit Ihren nachhaltigen Infrastrukturprojekten schaffen Sie nicht nur Sicherheit in der Stromversorgung, Sie machen sie auch sauberer und nachhaltiger. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Wir haben einen Fonds initiiert, der genau solche Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, die Stromversorgung auf PV umzustellen, finanziert. Man muss hier bedenken, dass derartige Unternehmen in Subsahara-Afrika nur sehr, sehr schwer an Finanzierung kommen. Afrikanische Banken haben in den letzten 10 bis 15 Jahren damit begonnen, ihr Engagement in die landeseigene Staatsverschuldung stetig anwachsen zu lassen. Das war für sie sehr vorteilhaft, weil aufgrund der steigenden Kreditaufnahme auch die Kreditkosten gestiegen sind. Das hat aber im Umkehrschluss dazu geführt, dass immer weniger Finanzierung für private Unternehmen verfügbar war. Und zwar eben solche Unternehmen, die in der Solarbranche tätig sind. Und das ist eine Finanzierungslücke, in die europäische Investorinnen und Investoren vorstoßen können, eine Rendite erzielen können und zugleich das Klima schützen können.
Welche Bedeutung hat die junge und wachsende Bevölkerung in Subsahara-Afrika für zukünftige Märkte und Investitionen?
Die Vereinten Nationen gehen in ihrer letzten Prognose davon aus, dass die Weltbevölkerung noch bis circa ins Jahr 2080 wachsen wird und dann leicht abnehmen wird. 2080 werden wir voraussichtlich eine Weltbevölkerung von 10,3 Milliarden Menschen haben, die dann leicht abfällt. Dieses Bevölkerungswachstum wird zu einem sehr großen Teil von den Ländern Subsahara-Afrikas getragen. Die meisten europäischen Länder und auch viele andere Länder haben ihren Höchststand in Sachen Bevölkerung bereits hinter sich. Selbst China wird bis zum Ende des Jahrhunderts, was die Bevölkerung betrifft, deutlich schrumpfen, von 1,4 Milliarden im Jahr 2021 auf ein bisschen mehr als 600 Millionen am Ende dieses Jahrhunderts. Die Bevölkerung Subsahara-Afrikas wächst. Sie beträgt heutzutage ca. 1,2 Milliarden Menschen. zu denen eine weitere Milliarde bis zum Jahr 2054 hinzukommen wird und dann bis zum Ende des Jahrhunderts noch eine weitere Milliarde. Es ist eine sehr junge Bevölkerung. Im Median ist über die Hälfte der Bevölkerung Subsahara-Afrika jünger als 25 Jahre. Damit diese Menschen eine Zukunft haben und dieses Bevölkerungspotenzial sich auch wirklich als eine Chance herausstellt, brauchen diese jungen Menschen Arbeitsplätze und es braucht Wirtschaftswachstum. Und es ist im Interesse der ganzen Welt, wenn dieses Wirtschaftswachstum und wenn diese Arbeitsplätze nicht auf der Grundlage fossiler Energieträger geschaffen werden, sondern mit erneuerbaren Energien.
Eine kurze Frage vielleicht an Sie beide, weil wir haben jetzt gesagt, 1,2 Milliarden Menschen, Durchschnittsalter relativ jung, 25, 26 Jahre. Kann man sagen, wer heute in Infrastruktur im globalen Süden investiert, schützt nicht nur das Klima, sondern fördert auch die soziale Teilhabe und wirtschaftliche Entwicklung? Vielleicht Sie zuerst, Frau Schröder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Auch gerade, ich meine, wir waren ja beide, Isenmann und ich auch beide viel in den Ländern unterwegs. Und es ist natürlich auch alleine das Thema Bildung. Ne? Wenn Sie keinen Strom haben, wenn um 6 alles dunkel ist, können Sie nichts mehr machen. Das ist zum Beispiel so ein Thema. Ne? Oder auch das Thema Gesundheit, wenn Sie im Krankenhaus liegen oder müssen da und der Strom fällt aus. Also es ist alles, natürlich ist das absolut auf der sozialen Ebene auch eine Teilhabe. Aber wir dürfen eben die Grundbedürfnisse auch im sozialen Bereich erst nicht vergessen. Also es ist ganz äußerst wichtig. Wenn die Menschen, sagen wir, die Menschen keine, die Grundbedürfnisse nicht erfüllt haben, wie ein Haus über dem Kopf, wie Essen, wie Wasser, dann interessiert sie auch zweitrangig erst die Quelle der Energie. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man jetzt anfängt, gerade wenn die vielen jungen Menschen aufkommen, und wir haben es gesehen, auch in Kenia und im Lande, in den Gebieten um Nairobi herum, wie wichtig auch allein dieses Handy ist oder auch allein ein Handy oder ein Smartphone. Ne? Also meine, das geht gar nicht anders. Und von daher ist es wichtiger, dass man wirklich dort investiert, dass die Menschen auch in ihrer Heimat bleiben können und wollen. Das kommt dazu.
Ja, das Handy ist ja nicht nur einfach nur ein Kommunikationsmedium, nee. Es ist ja auch Zahlungsmittel. Genau. Es ist ja soziale Teilhabe.
Genau, richtig. Ist eigentlich alles. Kommunikationsmittel, Zahlungsmittel, alles Mögliche wird damit mittlerweile auch getan. Und vor allen Dingen diesen abliegenden Gegenden, wo sie sind. Ne? Da brauchen sie einfach, sonst sind sie wirklich abgeschnitten von allem. Also es ist, wird wichtiger, immer wichtiger, ist wichtig. Und ich meine, in Kenia haben wir M-Pesa, ist bekannt dafür, dass sie eben dieses Mobilfunk-Bezahlsystem über den Mobilfunk machen, schon seit einigen Jahren, sind dafür bekannt. Die haben alleine 66 Millionen Kunden. Das ist irre. Ne? Also das ist viel Potenzial noch nach oben.
Das ist im Prinzip Deutschland, haben die als Kunden.
Genau.
Ja, Herr Isenmann, vielleicht noch ein Satz, soziale Teilhabe, Energie.
Energie für soziale Teilhabe unheimlich wichtig. Wie gesagt, wir haben eine sehr junge, sehr stark wachsende Bevölkerung in Subsahara-Afrika. Die braucht Arbeit, es braucht Wirtschaftswachstum. Das geht nicht ohne Energie. Es gibt aber auch noch einen sehr interessanten zusätzlichen Effekt von Elektrifizierung, der plausibel wird, wenn wir gedanklich uns aufs Land begeben in Subsahara-Afrika. Überall auf der Welt verrichten Frauen mehr Care-Arbeit im Haushalt und bei der Erziehung von Kindern, als es Männer tun. In ländlichen Regionen von Entwicklungs- und Schwellenländern ist diese Situation aber noch verschärft, weil sehr viele Tätigkeiten, die in diesen Bereich fallen, nicht mechanisiert sind. Sie müssen das Mehl von Hand mahlen, was einen großen Arbeitsaufwand herstellt. Wenn Sie eine Getreidemühle haben über eine existierende Stromversorgung, können Sie diesen Arbeitsaufwand auf eine Minute reduzieren. Es gibt sehr viele Bereiche, in denen dann Zeit für Frauen frei würde, die sie dann auf dem Arbeitsmarkt einsetzen könnten und bezahlte Arbeit außerhalb des eigenen Haushalts aufnehmen könnten. Und das würde auch ihre Stellung im Haushalt selbst stärken.
In welche konkreten Projekte investiert Ihre Strategie?
Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass Unternehmen, um eine ständige Stromversorgung sicherzustellen, auf Dieselgeneratoren zurückgreifen. Haushalte tun das auch. Diese Dieselgeneratoren sind nicht nur extrem klima- und gesundheitsschädlich, sie sind im Betrieb auch sehr teuer. Eine dieselgenerierte Kilowattstunde kostet bis zum Dreifachen einer Kilowattstunde aus dem Netz. Und hier genau setzen wir an. Der Fonds vergibt Fremdkapital an Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, die Stromversorgung von anderen Unternehmen und von Haushalten von diesem sehr unvorteilhaften Mix aus staatlichem Stromnetz plus Dieselgenerator auf Photovoltaik umzustellen. Denn hier entsteht eine Rendite, die für alle Beteiligten auskömmlich ist. Der Endnutzer kann seine Stromrechnung durch den Umstieg auf Photovoltaik bis zu 40%, manchmal sogar darüber hinaus, billiger gestalten. Von diesen Ersparnissen kann er das Solarunternehmen bezahlen, das die Anlage installiert hat und sie auch weiterhin wartet. Das installierende Unternehmen macht dann seinerseits eine ausreichend große Marge, um selbst einen Gewinn zu erwirtschaften und die Zinsen an den Fonds zu zahlen.
Lassen Sie uns abschließend bitte noch auf das Zusammenspiel von sozialen und ökologischen Zielen schauen. Was passiert, wenn soziale Grundversorgung wie Strom, Bildung und Gesundheit fehlt? Wie beeinflusst das umgekehrt den ökologischen Wandel?
Ich habe es eben schon kurz angemerkt. Also ich glaube, es ist grundsätzlich immer, egal wo Sie sind auf der Welt, auch im globalen Süden oder auch bei uns, muss man ehrlich sagen, erstmal, wenn Sie die Grundbedürfnisse erfüllt haben, das heißt, wie gesagt, genug zu essen, genug Wasser, vielleicht auch Bildung, Gesundheit, dann, und ich habe selber erlebt in Uganda, dass die Menschen erstmal das brauchen und dann ist ihnen die, wie gesagt, der Energiezulauf, wie Energie erstellt wird, relativ egal. Das ändert sich Gott sei Dank jetzt gerade. Es gibt auch viele, auch im Bereich, dass viele Green Loans angeboten werden, dass eben Solarenergie möglich gemacht wird, dass es eben ermöglicht, eben diese ökologischen Faktoren mit einzubringen. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Faktor, dass man das jetzt auch parallel laufen lässt, ganz, ganz wichtig, weil der aufgrund des demografischen Wandels kommen so viele junge Menschen, die konsumieren wollen. Und konsumieren heißt auch Energie verwenden. Und dass sie das gleich mit den richtigen Vehikeln, mit der richtigen Energiequelle machen, ist, glaube ich, ein ganz immenser Vorteil und wichtig für die Welt.
Ganz herzlichen Dank, Frau Schröder, Herr Dr. Isenmann, für diese tiefgehenden Einblicke. Wer mehr über Invest in Visions und wirkungsorientierte Geldanlagen erfahren möchte, findet alle Informationen auf der Webseite investinvisions.com. Das war Sustainability Unplugged, der Podcast von Alti. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcast oder Ihrer Lieblingsplattform. Bis zum nächsten Mal und Ihnen beiden ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Salo.
Alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de